endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Ich bin Jan Lopsiger und mein Gast bei «Endlich Leben» ist Julia Bodmer. Julia erzählt uns von einer Zeit, wo sie Ende 20 ist und wegen Depressionen verschiedene Klinikaufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen hat. Das Leben und den Alltag zu bewältigen, war für Julia schwer. So schwer, dass der Wunsch zu sterben mit Todes- und Suizidgedanken ein täglicher Begleiter geworden ist. Wir thematisieren die Gedanken in diesem Gespräch.
Man ist so eingegangen mit dem Blick und man läuft durch die Strasse und sieht einfach x Möglichkeiten, wie man das Leben beenden kann. Es ist nichts mehr anders, es ist im Kopf. Es dreht sich alles um das. Es sind Gedanken, die sich manchmal 50 Mal nacheinander abgespielt haben in mir.
Die Julia war über Jahre schwer depressiv, hat gekämpft mit ihrer psychischen Gesundheit, hat gekämpft mit ihrem Leben.
Ich beschreibe das immer so, wie wenn man rausschaut, ist alles bunt und farbig, hell, die Sonne scheint. Und das konnte ich alles nicht mehr wahrnehmen. Es ist wie eine Dunkelheit, die sich über mein Leben gezogen hat. Genau wie ein Nebel, der so alles einnimmt, wo die Sicht sehr einschränkt.
Wie fühlt sich das an, wenn sich der Tod im Kopf eingenistet hat? Julia hat für unsere Podcast-Folge extra ihr Tagebuch aus dieser Zeit zwischen 2018 und 2020 dabei. Sie liest ein paar Mal aus dem Tagebuch vor und das geht unter die Haut.
Halt es kaum mehr aus, bin auf Hilfe angewiesen. Deshalb werde ich erneut in die Klinik eingewiesen. Am 23. Dezember trete ich ein, werde dieses Weihnachten nicht bei der Familie sein. Die Freude fühlt sich wie weggesperrt in einem Kerker, die drängenden Gedanken zum Selbsttod werden immer stärker.
Mir ist an dieser Stelle wichtig, vielleicht kennst auch du die Gedankenwelt oder hast Erfahrungen, Erlebnisse mit Suizidgedanken. Hilfe, mögliche Anlaufstellen, darunter Telefon-Hotline mit der Nummer 143 sind in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt zurück zum Podcast und ins Gespräch mit der Julia Bodmer. Wie lebt die Julia heute und was hat ihr durch Dunkelheit, die Gedanken und Sehnsucht nach dem Tod geholfen?
Wir sitzen auf einer gemütlichen Couch, zerrütti im Zürich Oberland. Julia Bodmer, danke, bist du dabei bei «Endlich Leben»?
Merci vielmals, Jan, für das Format, wo ich meine Geschichte erzählen darf.
Und die Geschichte, Julia, die hat es in sich, da reden wir von Todes-, Suizidgedanken, von Depression. Und du hast mir etwas erzählt, was ich krass finde, und zwar Zitat von dir. Dir ist gesagt worden, der Tod, Julia, ist dir ins Gesicht geschrieben. Man sieht ihn dir an. Was ist dort passiert? Was ist das für eine Situation gewesen? Und wie geht es dir heute?
Genau, die Situation ist, dass ich in der Klinik gsi bin, hat dort das Telefon geführt, bin am Fenster gestanden und es war wirklich eine schwierige Nachricht gsi an dem Telefon und ich habe dementsprechend ausgesehen und ich schaue jetzt zum Fenster runter und weiss, es kommt jemand Neues in die Klinik, zu mir ins Zimmer und die Person läuft zum Eingang, sieht mich dort oben stehen, sieht eben wie der Tod mir ins Gesicht geschrieben ist.
Wie du einfach gerade reagierst auf das, was du hörst am Telefon, oder?
Genau. Und das war ihr erster Eindruck von mir. Sie ist dann von der Pflegeperson aufgeführt worden zu mir ins Zimmer. Und ihr ist gerade der Laden runter, wo sie gesehen hat, dass sie mit mir im Zimmer ist. Und schlussendlich ist eine super gute Freundschaft entstanden. Der erste Eindruck hat sich revidiert. wir sind gleicheinander sehr sympathisch gewesen und jetzt haben wir eine ganz gute Freundschaft. Schon ganz viel zusammen erlebt.
Also aus einer Klinikbegegnung ist eine Freundschaft geworden.
Mhm.
Und du erzählst mir das. Du bist heute Mitte 30. Du hast einen enorm freundlichen Ausdruck im Gesicht. Du lächelst viel. Du stehst mitten im Leben. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir jetzt?
Ja, ich stehe wieder mit beiden Beinen im Leben. Ich kann meinen Alltag ganz normal meistern, so wie das alle von uns machen. Ich kann 100% arbeiten gehen. Ich bin gerade in einer Ausbildung und gehe meine Hobbys nachher, treffe Freunde, guten Kontakt mit der Familie. Genau, das ist, hat einen langen Weg hinter sich. Es sind mehrere Jahre, die das gebraucht hat, um wieder in den Zustand zu kommen. Und ja, es sind ganz viele Sachen dazu beigetragen. Zum einen die professionelle Hilfe, die Klinik, wo ich wunderbare Therapien in Anspruch nehmen konnte. Auch der Glaube hat mir extrem geholfen in dieser Zeit. Und ich bin mega dankbar, bin wieder an dem Punkt und nicht mehr an dem Punkt, wo ich vor ein paar Jahren war.
So schön, mega stark. Das freut mich auch wirklich einfach mega für dich. Aber wir machen jetzt so eine Rückblende und gehen an den Punkt, wo man sagen kann, der Tod ist in deinem Kopf. Und zwar gehen wir an Weihnachten 2019 und wir haben ein grosses Privileg bei Endlich Leben. Wir dürfen in dein Gedichtsbuch einhören. Also das sind Momente, Worte, die du dir aufgeschrieben hast, wo es dir so richtig schlecht gegangen ist. Und eben Weihnachten 2019 ist so ein Moment. Und du liest uns jetzt vor, was du da gefühlt hast, was da passiert ist.
Ja, lehnt euch ein bisschen mit rein in die Zeit. Halt es kaum mehr aus, bin auf Hilfe angewiesen, deshalb werde ich erneut in die Klinik eingewiesen. Am 23. Dezember trete ich ein, werde dieses Weihnachten nicht bei der Familie sein. Die Freude fühlt sich wie weggesperrt in einem Kerker, die drängenden Gedanken zum Selbsttod werden immer stärker.
Danke für den Blick da hinter Kulissen. Eben sind Gedanken von einer Depression. Was ist passiert, dass du, Julia, hast du hier müssen in eine Klinik gehen?
Ja, am besten nehme ich dich gerade mit in weitere Ziele, wo ich beschreibe, was die Depression in mir drin gemacht hat.
Das ist gut, ja.
Manchmal ist es anders, als es scheint. Sieh in mich hinein, meine Seele weint. All die Hoffnung scheint wie Sand zu zerrinnen. Depression, sagt man, ist Aggression nach innen. Bin auch mit 27 kein Genie, setz meine Zeit ab in der Psychiatrie. Denn in mein Leben kam die dunkle Wolke der Depressivität. Ich habe Leidensdruck und verliere jegliche Stabilität. Ich bin überfordert mit der Tatsache zu existieren. Ich habe den Eindruck, komplett die Realität zu verlieren. Kann mir nicht mehr selber trauen, fange an, mir meine eigene Realität zu bauen.
Ja, also geballt. Einfach eine Dichte an Tiefgang und Gedanken aus deinem Herz. Kannst du mir konkret sagen, weißt, wie die Dunkelheit ausgesehen hat, wie vielleicht auch die Realität, die du dir gebaut hast, ausgesehen hat? Und ja, vor allem schon auch noch mal so ein bisschen, was hat dich an das geführt oder an dem Moment?
Ja. Ja, es ist noch schwierig zu sagen, was genau dazu geführt hat. Tatsache ist, dass es länger schwieriger geworden ist, Freude zu empfinden. Sind wie Hoffnung, die verloren gegangen ist. Ich kann nicht einmal genau sagen, wieso. Wahrscheinlich eine angestaute Sammlung von nicht verarbeiteten Sachen aus Kindheit, aus Jugendzeit, wo ich immer abgeschluckt habe, nie ausgesprochen habe. Das hat sich wie angesammelt. Das ist wie die Aggression, die sich nach innen gewendet hat. Nicht nach außen, nicht laut, sondern leise in mir drin. Das hat mich langsam aufgefressen. Und ja, das war eine sehr dunkle Zeit. Ich beschreibe das immer so, wie wenn man raus schaut, ist alles bunt und farbig, hell, die Sonne scheint. Und das habe ich alles nicht mehr wahrnehmen. Es ist wie eine Dunkelheit, die sich über mein Leben gezogen hat. Genau wie ein Nebel, der so alles einnimmt, wo die Sicht sehr einschränkt. Und so würde ich das beschreiben.
Ab wo hat es bei dir eingedunkelt? Hast du das als Kind schon gespürt? Hast du das als Teenie gespürt? Kannst du uns dort noch ein bisschen sagen, wenn das losgegangen ist?
Ja, es sind ein bisschen verschiedene Erlebnisse. Es sind vor allem so in der Jugendzeit habe ich das schon häufiger wahrgenommen, dass ich sehr viel am Denken bin, manchmal sehr in mich gekehrt bin und dort auch schon so richtig Suizidgedanken hatte. Ja, das sind Erlebnisse, die ich gemacht habe. Die Entscheidung von meinen Eltern war sicher ein sehr prägender Moment gewesen, wo mein Vater gegangen ist. Und ja, es hat sich dann irgendwie normal eingestellt, aber es war doch ein grosser Verlust gewesen. Und das Ganze hat sich zugespitzt im Jugendalter. Ich hatte dann einen ersten Freund gehabt, eine Beziehung, die nicht so wahnsinnig gut rausgekommen ist. Und ja, es sind nach und nach mehr Sachen dazugekommen und ich habe wie nie geschafft, mir Luft zu verschaffen. Es war immer alles einfach in mir drin gewesen. Und das hat sich angestaut und summiert.
Und eigentlich kann man dann sagen, eben summiert bis zum, ja, bis das dich verjagt hat. Und mit gegen die 30 eigentlich, oder? Kann man sagen, sind dann so Klinikaufenthalte reinkommen. Und dort gipfelt es ja in eben Todesgedanken. Kannst du die umschreiben oder beschreiben?
Genau, es ist wie so ein Moment gewesen, wo ich eben die ganze Hoffnung verloren habe. Der ganze Selbstwert ist wie zusammengebrochen und ich habe das Gefühl gehabt, niemand liebt mich mehr. Obwohl das nicht gestimmt hat. Also ich habe eine Familie, die mich sehr liebt. Ich habe gute Freunde. Aber ich habe mich immer mehr zurückgezogen, immer mehr isoliert. Und ja, dann haben die Gedanken haben sich wie ausbreitet. Und schlussendlich habe ich überall, wo ich war, habe ich irgendwelche Möglichkeiten gesehen, wie man das Leben beenden könnte. Ich war sehr eingeschränkt auf das. Und bin mega froh, dass es nicht so weit gekommen ist. Aber es hat mir in der Zeit mega Angst gemacht. Und das war auch der Grund gewesen, wieso meine ambulante Therapeutin gesagt hat, jetzt wäre Zeit für Klinikaufenthalt. Weil das wie nicht mehr so zu handeln war. Weil ich wie mir selber nicht mehr über den Weg gedroht habe. Ich habe wie nicht mehr, ich habe Angst gehabt, dass ich wie etwas mache, was ich eigentlich nicht will. Aber wo ich wie keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe.
Aber ich stelle mir das mega, mega krass vor, Julia. Eben, du bist ja als junge Frau, drehst du die Gedanken, hast noch Zugriff gehabt, weißt, als Leben sonst, im Sinne von, auch, weißt, vielleicht verglichen oder denkt, wow, so wie jetzt die hätte ich es auch gern oder so wie der. Und hey, ich gehe gegen die 30, eben, ich müsste voll im Saft sein, aber ich kann nicht. Weißt, kannst du uns dort auch nochmal mitnehmen, da gar nicht, würde ich das gerne vertiefen mit diesen Todesgedanken, aber nochmal auch, ja, an was für einem Punkt bist du auch einfach gewesen im Leben da?
Also gross Vergleich kann ich mich nicht, es ist sehr zentriert sein auf sich selber, auf die eigenen Probleme, auf ja, wie soll ich sagen, die ganze Sicht ist mega eingegangen und ja, man hat nicht mehr viel Perspektiven, man hat nicht mehr viel, wo man sich daran festhalten kann. Das hat wie alles an Bedeutung verloren. Also wirklich auch sogar Menschen haben nicht mehr bedeutet.
Das ist unglaublich, oder? Also ist auch wie, ja, ist aus einer Aussicht wirklich auch ein Stück weit schwer nachvollziehbar. Aber es ist eigentlich wie eine riesengroße System. Störung, oder? Wie, ich weiß auch noch, hast du mir noch mal ein Bild, dass ich es besser verstehen kann?
Ja, es ist wirklich, ich kann das selber nachvollziehen, es ist schwierig zum nachvollziehen, weil jetzt bin ich in einer anderen Lebensphase und manchmal fällt es mir auch schwer, mich wieder zurückzuerinnern, wie das dort war. Es ist nicht einfach wie ein schlechter Tag, es ist nicht einfach, man hat heute gerade keine Lust, oder es ist wirklich so etwas, was sich das ganze Leben durchzieht und wo wie keinen Ausweg mehr gibt.
Du hast ja auch das eben in Gedichtform gepackt. Und lass uns doch dir nochmal anhören. Nochmal ein paar Gedanken, wo eben das Thema Depression, wo eben so schwer ist, auch zu erklären und darüber zu reden, wo du in Wort gefasst hast.
Das Leben erschlägt mich mit voller Wucht. In mir drin die Todessehnsucht. Szenarien über Selbsttod in Dauerschlaufe, Grund, warum ich jeden Abend Wodka saufe. In mir häuft sich die Frustration, meine Diagnose, schwere Depression.
du hast Wodka gesoffen.
Ja, das ist etwas, was leider gar nicht so selten vorkommt, dass man versucht, sich selber zu medizieren, die Probleme zu verdrängen, abzuschlucken. Und ja, das hat sich so gehäuft. Und kurzfristig hat es vielleicht einen Moment Erleichterung gebracht, aber es ist sehr eine schlechte Variante, ja.
Was hast du sonst noch probiert?
Ja, sonst ist es schwierig. Also ich habe mir dann eben die Hilfe gesucht in professioneller Form. Also ich hatte eine ambulante Therapeutin, die mir sehr viel im Leben weitergeholfen hat, die sich manche Stunden Zeit genommen hat. Genau, wenn ich die Möglichkeit habe, anzuläuten, wenn es mir wirklich schlecht geht.
Also eine Psychologin oder eine Psychotherapeutin? Oder?
Psychiaterin, ja.
Psychiaterin, mhm.
Genau. Und schlussendlich auch in der Klinikaufenthalt habe ich ganz viele Strategien und Sachen entdeckt, die ich schon als Kind entdeckt hatte und die dann wirklich eingeschlafen sind und die ich wieder entdeckt habe. Das ist sowohl das Schreiben, generell Kreativität, also ich male auch Bilder, gebe dem Ausdruck, der in mir drin sich ausbreitet, und das hilft mir, mir eben die Luft zu verschaffen.
Die Todesgedanken, Julia, wie haben sich die angefühlt und vor allem, was sind es für Gedanken gewesen?
Ja, es hat sich nicht gut angefühlt, das ist sehr schwierig gewesen, aber ja, es ist, man ist so eingegangen mit dem Blick und man läuft durch die Straße und sieht einfach x Möglichkeiten, wie man das Leben kann beenden kann. Es ist nichts mehr anders ist im Kopf. Es dreht sich alles um das. Es sind Gedanken, die sich manchmal 50 Mal nacheinander abgespielt haben in mir.
Wahnsinn.
Mhm. Ja.
Ja, also eben. Wahnsinn, sage ich, weg 50 Mal. Also,
mhm.
Du hast einen Todesgedanken in Dauerschleife gehabt.
Mhm. Ja, so kann man das sagen.
Und du hast keinen Suizidversuch unternommen. Ich glaube, das ist gerade schon mal gut, schon mal wichtig, dass man an dem Punkt sagt. Und da ist vor allem spannend. Also Halleluja über dem, dass du das nicht gemacht hast. Aber warum nicht? Warum sind es nur die Gedanken geblieben? Hast du das schon können differenzieren, oder?
Ja, man kann wirklich sagen, Gott sei Dank ist das nicht so eingekommen. Weil die Chance, wenn man einen Suizidversuch gemacht hat, ist die Chance viel höher, dass das dann auch irgendwann sich wiederholt. Und für das bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Schritt nicht gegangen bin. Ja, es ist wirklich bei den Gedanken geblieben, aber es ist sehr zermürbend gewesen, die Gedanken. Und das ist auch der Grund, warum ich in die Klinik eingetreten bin, weil die Gedanken überhand genommen haben. Also weil ich wirklich nicht mehr gewusst habe, kann ich mich noch von diesen Gedanken genug distanzieren. Und deswegen hat es den Schutz gebraucht, wie die Klinik, den sicheren Rahmen, wo man einfach ist und wo man angenommen ist, wie man ist. Und viel Therapie in Anspruch kann nehmen. Es haben in dieser Zeit auch viele Leute für mich gebetet. Ich glaube, es war auch der Schutz von Gott, der mich von dem bewahrt hat, den Schritt zu machen. Und ja, Depression ist etwas, was man muss ein Stück weit aushalten muss, wo über Wochen sich ziehen kann. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt auch wieder einen Weg dort raus. Mit der professionellen Hilfe, mit der Hilfe von Gott, ist vieles möglich. Ja.
Lass uns das noch ein bisschen umzeichnen und einordnen. Wir reden jetzt eben um den Klinikaufenthalt an Weihnachten 2019. Aber du hast schon vorher eigentlich eine Odyssee hinter dir, eine Odyssee aus anderen Klinikaufenthalten, aus Wiedereingliederungsversuchen an Arbeitsmärkten, aus Unterstützung von der IV. Also bis an den Punkt hat dich die Dunkelheit im Kopf, die Todessehnsucht, die haben dich schon mega gebraucht und schon auf eine Reise geschickt. bis eben an die Weihnachten 2019. Kannst du uns noch ein bisschen in den Alltag mitnehmen, wo du in dieser Odyssee drin hast? Du hast bei Migros probiert, wieder lernen zu arbeiten, wieder zurückkommen in ein Leben.
Mhm.
Ja. Was hast du gemacht? So vor dem 2019?
Genau, ja, es war wirklich eine lange Zeit. Im Februar 2018 hat das angefangen. Ich hatte eine normale Arbeitsstelle, bin jetzt mit seinem Leben gestanden.
Du bist gelernte Schreinerin.
Genau, ich habe als Schreinerin geschafft, jetzt mal noch. Und ja, es hat sich einfach, die ganzen Sachen, die sich angestaut haben, sind wie langsam zum Überflüssen gekommen. Und sind dann einfach aktuelle Probleme dazu gekommen. Und dann habe ich wie nicht mehr geschafft, zu arbeiten. Also ich habe nach dem Arbeiten häufig gebrüllt, es ist mir gar nicht gut gegangen. Ich habe nicht gewusst, was mit mir los ist und auch nicht die Möglichkeiten kennt von Klinik und Therapeuten. Das war für mich etwas ganz Fremdes gewesen. Ich habe nie Medikamente genommen in meinem Leben und habe nie einen grossen Arzt gebraucht. Und dann auf einmal ist es nicht mehr gegangen. Ich bin dann zu einer Freundin heim, die hat mich bei sich aufgenommen und hat für mich geschaut, bis ich dann konnte, über den Hausarzt in eine Klinik eintreten. Dort ist noch eine leichte Depression diagnostiziert worden. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen geärgert, weil ich dachte, es geht mir richtig schlecht und er sagt, ich habe eine leichte Depression. Aber später habe ich verstanden, wieso das eine leichte Depression ist, weil es noch mal schwieriger kann werden. Und so ist es dann auch gekommen. Ich bin von dort aus in eine Tagesklinik. Das ist 14 Wochen gegangen, also wirklich auch eine lange Zeit. Von dort aus konnte ich Arbeitsversuche machen über die IV.
Also über 3 Monate, oder? Also über eine Quartalslänge eigentlich. Mhm. Ja.
Also der erste Versuch war tatsächlich eine längere Zeit gewesen. Dort habe ich von 20% bis 50% über 5 Monate gesteigert.
Wieder probieren, einzusteigen quasi, arbeiten. Mhm.
Genau. Dann ist das weitergegangen mit von 50% bis 80%, wo ich im Migros eine Chance bekomme, um dort mitzuarbeiten. Und dort habe ich mich anscheinend gut angestellt. Ich habe dann tatsächlich nach dieser Zeit wieder eine Festanstellung bekommen. 80% im Migros arbeiten. Ich bin jetzt sehr herzlich aufgenommen worden. Bin sehr dankbar für die Gelegenheit. Und dann ist es aber erst so richtig losgegangen. Dann ist es mit dieser Anstellung ist dann einfach, ich weiß nicht genau, was dann in dieser Zeit passiert ist, aber es ist einfach zunehmend schlechter geworden, bis es dann zu dem Klinikeintritt im Dezember gekommen ist.
Und das ist sie eben, die Odyssee, oder? Wie steht man, Julia, da auf am Morgen? Wie geht man ins Bett, wenn sich alles im Kopf um Sinnfragen und um sogar das Sterben dreht?
Also aufstehen tut man eigentlich nicht. Man bleibt liegen, man bleibt lang liegen, weil man die ganze Nacht wach war, weil man nicht zum Schlaf gefunden hat. Ich hatte wirklich massive Schlafprobleme. So Tag-Nacht-Umkehr, also Nacht viel wach, nicht können schlafen. Es hat sich wirklich gedreht in meinem Kopf und dann dafür den halben Tag verschlafen. Genau.
Und so eigentlich kann man auch sagen, eine Handlungsfähigkeit über den Alltag dann auch verloren.
Genau, ja. Es schränkt alles ein und das war die Zeit, in der ich in der Klinik war. Und dort baut man langsam wieder so eine Tagesstruktur auf. Also man wird am Morgen geweckt, man geht in die Therapie, man hat einen geregelten Tagesablauf, hat regelmäßige Mahlzeiten. Das ist auch etwas, in einer Depression kann es auch sein, dass der Appetit sich vermindert. Das war bei mir auch so gewesen. Ich habe dann weniger gegessen. Ja, einfach keine Lust mehr, keine Freude mehr gehabt. Auch nicht am Essen.
Hätte ich in dieser Zeit Klinik, und mit dem meine ich eben auch eine professionelle Struktur, einen professionellen Rahmen eben in der Hilfe rund um psychische Probleme, am Leben gehalten?
Ja, also man kann das ein Stück weit sagen, wenn ich in die Klinik wäre, wüsste ich nicht, ob ich jetzt heute noch da wäre. Also ich bin sehr dankbar, dass es die Hilfe gibt, dass ich das kennengelernt habe. Es hat sich auch die letzten Jahre viel getan. Also so wie man Psychiatrie vor 50 Jahren kennt hat, so ist es nicht mehr. Es ist wirklich ein Ort, wo man gesund werden kann, wo man kann, von vielen verschiedenen Therapien profitieren kann, wo gut für einen gesorgt wird. Und wenn man sich auf die Therapie einlädt, ist vieles möglich, ja.
Eben, das ist ein Punkt im Ankommen gegen deine suizidalen Gedanken gegenüber diesen Todesgedanken. Kannst du mir nochmal sagen, was würdest du noch ausmachen als Sachen, die dir wirklich geholfen haben in dieser Zeit, wo der Tod im Kopf ist?
Was ich vorher schon erwähnt habe, ist, dass der Glaube eine wichtige Ressource für mich ist. Und ich habe auch gesagt, dass mir zu einem Zeitpunkt auch Menschen gar nicht mehr bedeutet haben, dass ich keine Freude mehr an Tätigkeiten hatte oder an Besitz oder so. Aber was immer standgehalten hat, was eigentlich immer da war, ist der Glaube. Das tiefe Wissen, da ist ein Gott, der mich liebt und der das Beste für mein Leben will und wo der Geber vom Leben ist eigentlich. Und das hat eigentlich immer Bestand gehabt. Und dafür bin ich extrem dankbar. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist die gute Hoffnung, die wir haben, dass da etwas ist, wo grösser ist als mir.
Und das ist eben mit dem Glauben bei dir, wie du selber gesagt hast, schon länger ein Thema. Du hast in der Kindheit schon von Gott gehört und den Glauben kennengelernt. Es kommt zu einer krassen Jesus-Begegnung in der Therapie. Und ich glaube, da sind wir an einem Wendepunkt.
Genau, zum Glaubensthema. Ich habe das schon sehr früh entdeckt für mich. Meine Mami hat mich da mitgenommen in eine Kirche und wir haben wirklich, also ich habe früher Erfahrungen machen, dass Jesus lebt, dass Jesus Leben kann verändern und immer wieder Sachen mit ihm erlebt und das hat wirklich durchgedreht. Eben auch in diesen ganz schwierigen Momenten.
Also was ist es konkret? Jesus, als das Gegenüber, oder ist es das Bibellesen, oder ist es Gemeinschaft von einer Kirche, was ist es, an was würdest du noch ein bisschen festmachen?
Hey, Vielzahl von all den Sachen, die du jetzt gesagt hast, das Wissen, dass er da ist, dass man mit ihm immer reden kann. Also Gebet ist etwas, was mich schon viele Jahre begleitet, einfach mit Gott reden, ihm Sachen anvertrauen, ihm wissen, dass er den besten Plan für mein Leben hat. Und eben so ist auch der Weg entstanden in der Therapie. Ich habe dort mit der Therapeutin so bin ich so im Gespräch gewesen. Es war eine Imaginationsübung gewesen. Wir haben uns Sachen wie vorgestellt. Ich konnte sagen, was ich von meinem inneren Auge sehe. Und ich habe dann so ein bisschen beschrieben, was ich sehe und habe dann wie eine Begegnung mit Jesus gehabt. Er ist mir wie begegnet als ein Hausmeister, so gekleidet.
Also in dieser Imaginationstherapie.
Genau. Aha. Und ich habe dann ich bin in so einer Wohnung, die war kahl, die war düster. Und er hat mich aus dieser Wohnung raus begleitet und hat mich in eine neue Wohnung geführt. Eine, die einen schönen Garten hat, wo wir zusammen auf der Liegestuhl gelegen sind. Und zusammen Capri-Sonne getrunken haben. Und das hat so den Shift gegeben. Das war der Wendepunkt gewesen. Die Schlüsselübergabe von der einen Wohnung, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo schwierig war, die ganzen schwierigen Gedanken, konnte ich dort wie sein lassen. Ich konnte die neue Wohnung einziehen. Capri-Sonne ist so ein Zeichen für mich geworden von Lebensfreude. So ein bisschen das Kontra zum Wodka. Einfach etwas Unbeschwertes, wo ich einfach mit Jesus geniessen kann. Und die Schlüsselübergabe von den beiden Wohnungen, das war wirklich so der Wendepunkt gewesen, wo es dann wieder bergauf gegangen ist.
So stark und so ein mega schönes Bild. Und ich glaube, um das auch nochmal einordnen, weil du bist so, empfinde ich als extrem schlau, reflektiert. Das ist nicht einfach, wie schaust du auf die Jesus-Begegnung wie zurück? Also weißt, kannst du es einordnen im Sinn von ja, was ist das für ein Moment gewesen? Weißt du, dass sich das auch eine Zuhörerin, ein Zuhörer irgendwie kann vorstellen?
Ja, ich verstehe, dass es auch schwierig kann sein, zum ein bisschen einordnen.
Genau, das weil ich nochmal so nah, ja.
Aber es ist wie etwas, ja, Natürliches, also wie, ja, ich habe eine sehr bildliche Vorstellung, also ich kann mir Sachen sehr gut vorstellen und, ja, ich glaube, man kann mit Jesus reden, wie mit, wenn ich mit, jetzt mit dir rede, also ich kann ein Gespräch mit ihm führen und er gibt auch Antwort und das ist mega schön zu wissen. Er gibt immer wieder Antwort durch Sachen, die man erlebt, durch Menschen, die etwas im richtigen Moment sagen. Andere Leute würden sagen, das ist Zufall oder Schicksal, aber ich glaube, das ist Gott im Spiel, wo Menschen auch braucht, um uns weiterhelfen. Genau.
Also die Capri-Sonne, die nehmen wir jetzt bildlich. Mit, die ist extrem stark. Man kann sagen, es ist bei dir wieder Licht ins Dunkle gekommen. Aus Unterstützung wird wieder Eigenständigkeit. Heute bist du an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich habe 5 gute Jahre jetzt auch gerade. Ich bin wieder zurück, ich stehe zurück im Leben. Aber ich würde jetzt noch wissen, Der Tod im Kopf, wie kann man mit dem umgehen? Und da ist ein grosses Thema von dir, eben auch das Umfeld und die Angehörigen. Und da hast du mir im Vorfeld ganz einen bemerkenswerten Satz gesagt. Depression betrifft nicht nur einen einzelnen Mensch, sondern ein ganzes Umfeld. Wie kann man mit Menschen umgehen, wo Dunkelheit im Leben haben, wo der Tod vielleicht sogar dreht?
Ja, das sind gute und wichtige Fragen, die du da stellst. Also, wie schon gesagt, es ist ein ganzes soziales Netzwerk, wo das betrifft. Jeder ist irgendwo Angehöriger, jeder ist irgendwo Betroffener. Jeder kennt sicher irgendjemanden, der psychisch erkrankt ist und mega wichtig, auch über das Thema zu reden. Es ist immer noch ein Tabuthema. Es wird immer noch stigmatisiert. Und wegen dem machen wir das auch. Wir erzählen die Geschichte, weil es eine Offenheit geben soll für das Thema.
Das ist eine Motivation von dir, oder?
Mhm. Ja. Und eben, ich habe meine Familie, ich habe Freunde, ich habe eine Mitbewohnerin gehabt zu dieser Zeit, die das auch mit betroffen hat. Also ich habe dann auch nicht mehr gehaushaltet, ich bin nicht mehr aus dem Zimmer gekommen und das hat natürlich mit ihr auch etwas gemacht. Und genauso mit meiner Familie, ich bin nicht das Weihnachten erschienen. Das ist für sie natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen. So. Es war auch ein sehr bedrückendes Weihnachten gewesen. Sie mussten ihren Plan umstellen und deswegen mega wichtig, dass man auch die Angehörigen nicht vergisst. Auch gerade in den Kliniken, dass man die Angehörigen mit einbindet in die Therapie. Dass man sie informiert, dass man ihnen auch erzählt, was ist eine Depression, was macht das. Denkt auch an Ehepartner, also wenn man verheiratet ist oder in einer Beziehung ist, das macht viel mit dem Gegenüber auch. Und ja, das, was man machen kann, ist sich informieren über die Erkrankung. Ja, Fachpersonen löchern mit Fragen. Es braucht viel Verständnis für die Person. Und ja, es ist manchmal eine lange Durststrecke, bis es wieder besser wird. Und das muss man können aushalten.
Und diese Strecke, wo du jetzt eben du gegangen bist, hat auch einen grossen Wechsel im Beruflichen mit sich gebracht. Du bist in der Ausbildung zur Psychiatriepflegerin und hast jetzt eben gerade deine Diplomarbeit rund um die Angehörigenarbeit auch geschrieben. Was ist eine Haupterkenntnis von dir? Ein wichtigster Tipp an Angehörige rund um Leute, die ja, psychisch erkrankt sind. Mhm. Vielleicht sogar mit dem Tod als einen möglichen Ausweg ja, sich auseinandersetzen.
Ja, so etwas mega Zentrales ist ein Zitat aus einem Buch von jemandem, der das so ein bisschen beschrieben hat mit Angehörigen. Der schreibt, was alle angeht, können nur alle lösen. Also es ist wirklich nicht ein Problem, das isoliert eine Person betrifft, sondern das sind ja, eben jetzt in meinem Fall ist es auch die Scheidung von meinen Eltern gewesen, die ich verarbeiten musste. Und dort ist es auch wichtig, mit den Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Es gibt so eine Möglichkeit, so ein Systemgespräch zu machen, wo man die Familie einlädt oder nachher Angehörige, Freunde und miteinander an einem runden Tisch sitzt und über Themen redet. Ich glaube, wir sind Beziehungswesen, wir sind im ständigen Interaktion mit anderen Leuten und dort entstehen Verletzungen, Enttäuschungen und die Sachen prägen einem und das ist wichtig zum Anschauen. Man kann nicht einfach irgendeine Schraube drehen und das ist wieder gut, sondern es braucht Beziehungsarbeit.
Perspektivenlosigkeit, Dunkelheit, der Gedanke an den Tod haben dich eben in die Kliniken auch gebracht. Du gehst jetzt zurück in die Klinik, eben als, wie schon gesagt, als Psychiatriepflegerin. Warum? Und was kannst du vielleicht gerade du mit deiner eigenen Geschichte mitgeben?
Ja, ich glaube, ich konnte viel Lebenserfahrung können sammeln, nicht zuletzt mit diesen schwierigen Erlebnissen. Und ich habe mich dazu entschieden, den Beruf zu ergreifen, weil ich sehr inspiriert war von den Pflegefachpersonen, die uns betreut haben. Und ich glaube, ich kann Leuten Hoffnung vermitteln. Ich glaube, ich kann auch über den professionellen Weg kann ich Leuten helfen. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination. Ich glaube, es sehen nicht alle Leute so, aber ich glaube, ich sehe das als sehr wertvoll an, die Lebenserfahrung mit dem Fachwissen, das ich habe. Und ich habe ja am Anfang die Geschichte erzählt von der Person, die in die Klinik gekommen ist, die jetzt meine beste Freundin ist. Und auch die hat den Weg eingeschlagen. Auch sie ist eine Pflegefachfrau, neu in Ausbildung. Und wir werden zusammen hoffentlich den Abschluss bald haben. Und Menschen können wieder auf so schwierigen Wegen können begleiten.
So stark. Und genau, das wünsche ich euch auch ganz fest, dass ihr zwei mit euren besonderen Geschichten da ja einen Impact könnt haben. Jetzt, wir sind da bei Endlich Leben, ein Podcast, wo sich auch um den Tod dreht. Was hast du jetzt auch rückblickend für ein Bild vom Tod oder was macht das Wort Tod mit dir, mit jemandem, der Todesgedanken gewälzt hat, suizidale Gedanken gehabt hat?
Also es lässt mich extrem dankbar aufs Leben schauen, weil es jetzt wieder auch besser ist. Ich muss sagen, der Tod macht mir nicht mehr gleich viel Angst wie damals, weil ich weiss, es gibt auch ein Leben nach dem Tod und auf das freue ich mich extrem. Aber ich habe mir wie als Ziel gesetzt, dass ich das Leben noch voll auskoste, dass ich versuche, meine Berufung zu leben, also Leuten zu helfen auf dem Weg und ja, es wird der richtige Zeitpunkt kommen, wo ich dem Tod entgegenblicke und ich hoffe, das ist noch viele Jahre hin. Und ich bin dankbar fürs Leben und dankbar auch für die Erfahrung. Es war eine schwierige Erfahrung, aber es hat mich zu dem Mensch gemacht, wo ich heute bin.
Und das ist, Julia, die allerletzte Frage, die ich dir stelle und die stellen wir immer bei Endlich Leben. Was bedeutet Endlich Leben für dich?
Das ist eine gute Frage. Eine schwierige Frage auch, finde ich. Endlich Leben, denke ich, bedeutet im Moment zu leben. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Das ist der Moment, wo man beeinflussen kann. Das ist der Moment, wo man uns reingehen kann. Und das führt auch nicht zu Depressionen, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Depression ist viel sich um die Vergangenheit drehen. Angstproblematik ist viel sich in der Zukunft bewegen. Und das echte Leben findet im Hier und Jetzt statt.
So stark. Vielen Dank, Julia. für das tiefe Gespräch, für die Einblicke, die du gibst in deine Lebensgeschichte. Und ich wünsche dir die Helligkeit, das Licht, das jetzt gerade draußen ist, an diesem herrlichen Frühlingstag hier zu Rütti. Und wünsche dir alles Gute auf deinem Lebensweg, auch gerade mit dem Abschluss, wo du dran bist und bald hast für Psychiatriepflege. Und danke dir einfach vielmals fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Jan, und beim Team. Und finde es schön, dass wir den Podcast dann können drehen und wünsche auch dir alles Gute auf deinem Lebensweg.
Die Julia Bodmer und ich haben jetzt in diesem Gespräch gar nicht darüber geredet, dass sie vor ein paar Jahren auch zu den besten Tischtennisspielerinnen der Schweiz gehört hat. Mit einem Schweizer Meistertitel inklusive. Manchmal sei sie vom Match und grossen Sieg direkt zurück in die psychiatrische Klinik. Ich habe ein extrem spannendes Gespräch gefunden mit der Julia. Und wie du gehört hast, fehlen und suche ich manchmal auch die Worte. Unsere psychische Gesundheit ist komplex und nicht einfach zu verstehen. Und so kann es auch bei der Julia, das hat sie mir gesagt, dunkle Momente immer noch geben. Aber sie hat einen Umgang damit gefunden, ist professionell begleitet. Hilfe, mögliche Anlaufstellen rund ums Thema Sterbegedanken, Suizid, darunter Telefon-Hotline mit der Nummer 143 sind in den Shownotes verlinkt. Das war es mit dieser Endlich-Leben-Folge mit Julia Bodmer und mir, Jan Lopsiger. In zwei Wochen übernimmt wieder Evelyn Gutknecht. Es freut uns, wenn du auch dann wieder bei Endlich-Leben dabei bist. Auf Wiederhören und tschüss.
Endlich-Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.